Verkaufe, was du hast, gib es den Armen. Ich lasse es mal ein bisschen wirken. Verkaufe, was du hast, gib es den Armen. Wenn das jemand zu euch sagen würde, wärt ihr, vermute ich, empört. Würd vielleicht sagen, halt dich da raus, was geht dich mein Besitz an? Wenn ihr ein bisschen höflicher reagiert, dann fragt ihr zumindest wahrscheinlich zurück, warum? Erklär mir mal, was das soll. Oder gibt es hier jemanden, der antworten würde, gute Idee, weg mit dem ganzen Krempel, der hat mich sowieso nur belastet. Ich gucke euch mal allen ganz tief in die Augen, ob jemand gezuckt hat. Wer hält es für eine gute Idee, weg mit dem ganzen Zeug, ist ja doch nur eine Belastung. Ich habe mich das in der Vorbereitung natürlich auch gefragt und ich komme für mich zu einem ganz klaren Ergebnis, auf keinen Fall. Auf keinen Fall würde ich das machen, nur weil mir das jemand sagt. Und wenn es Jesus wäre? Wenn es Jesus wäre, der das zu dir sagt? Okay, brechen wir das ab. Ist ja gut, dass Jesus das nicht von uns verlangt, oder? Oder doch? Und vielleicht ignorieren wir es nur? Das ist eine der spannenden Fragen, die uns die Geschichte stellt, die Markus uns als nächstes in Markus 10 erzählt. Es geht um Reichtum und Nachfolge, beziehungsweise darum, wie Reichtum eines Tages mal verhindert hat, dass jemand Jesus nachgefolgt ist. Markus erzählt es so. Als sich Jesus wieder auf den Weg machte, lief ein Mann auf ihn zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer der eine Gott. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte ihm: Lehrer, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an, gewann ihn lieb und sagte: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Überschrift, die ich gewählt habe: Reich, aber traurig. Die verhinderte Nachfolge. Drei Unterpunkte: die richtige Frage, die falsche Einschätzung und die kurzsichtige Hoffnung. Die richtige Frage, die stellt der Mann. Man kann andere Fragen stellen. Ich habe das einfach mal bei Google eingegeben und die drei, die da zuerst erschienen in der Suchmaschine, mal euch hier, gebe ich euch mal weiter. Also Fragen, die Menschen häufig stellen, habe ich, glaube ich, eingegeben. Und folgende drei stehen ganz oben. Was ist für mich ein erfülltes Leben? Wovon hätte ich gern mehr in meinem Leben? Und wie möchte ich anderen Menschen in Erinnerung bleiben? Man könnte auch fragen, wie sorge ich fürs Alter vor? Wie entwickelt sich das mit dem Klima? Wann endet der Ukraine-Krieg? Und es gibt noch viele andere Fragen, viele durchaus wichtige Fragen. Aber all diese Fragen sind nicht die wichtigste Frage im Leben. Die stellt dieser Mann. Er hat ein klares Gespür dafür. Es gibt die eine wichtige Frage, auf die ich eine Antwort brauche, dringend brauche. Das ist die Frage meines Lebens und sie lautet: Wie bekomme ich ewiges Leben? Wie bekomme ich Anteil am Reich Gottes, an seiner Herrschaft? Wie komme ich schlicht gefragt in den Himmel? Und die Frage ist in der Tat wichtig und es ist wichtig, dass wir, auch wenn wir Christen sind, da immer mal wieder drüber nachdenken und es bewusst machen, das ist das Zentrum, darum geht es. Alle Fragen drumherum sind auch schon mal wichtig, aber die wichtigste Frage, die du geklärt haben musst für dein Leben ist: Wie geht es weiter, wenn du gestorben sein wirst? Was kommt dann? Und diese Frage hatte dieser Mann, nämlich nach dem ewigen Leben. Es ist auch wichtig, wen man fragt. Und der Mann hier hat die beste Adresse gewählt, nämlich Jesus. Und das zeigt uns, auch wenn Jesus schon auf dem Weg nach Jerusalem war, es gab immer noch Menschen, die ihn schätzten und die mit dieser existenziellen Frage zu ihm gegangen sind. Vielleicht hatte der Mann auch schon vorher andere Leute gefragt, das wissen wir ja nicht. Aber er hat den Eindruck, dieser Jesus, der kann mir da was zu sagen. Der kann mir helfen, diese für mich wichtigste Frage zu beantworten. Und es ist immer eine gute Idee, Jesus zu befragen. Auch für diejenigen von uns, die schon ganz lange als Christen unterwegs sind. Vielleicht kennt ihr das mit diesem Armband. What would Jesus do? WWJD. Ich glaube, man könnte auch ein Armband machen mit WWJS. What would Jesus say? Was würde Jesus sagen? Also ich halte es eigentlich immer für eine gute Idee, außer natürlich, wenn ihr euch jetzt fragt, was koche ich heute Mittag, Jesus mal mit einzubeziehen, Jesus mal zu fragen. Wende dich an Jesus, wenn du Fragen hast. Tiefe Fragen, aber auch die alltäglichen Fragen, frag Jesus. Und weil hier einer ehrlich fragt, bekommt er von Jesus auch eine Antwort. Wir blenden nochmal zurück. Wir haben ja auch schon einige Geschichten gehört, wo Jesus Antworten verweigert hat. Den Pharisäern, den Schriftgelehrten, wenn sie ihn nur gefragt haben, weil sie ihn reinlegen wollten, stand einmal, Jesus drehte sich rum und ging weg. Aber wer ehrlich fragt, der bekommt von Gott Antworten. Und Jesus verweist diesen Mann an den Gott, der allein weiß, was gut für uns ist. Und der schon längst offenbart hat, nämlich im Alten Testament, wie dieses Gute aussieht. Zum Beispiel in den 10 Geboten. Jesus verweist ihn ja an die 10 Gebote. Man unterscheidet das manchmal so 1. Tafel, 2. Tafel. Ihr seht hier auch ein Bild. 1. Tafel wären dann die Gebote, die so mit der Beziehung zu Gott zu tun haben. Die 2. Tafel wären dann die Gebote, die mit der Beziehung zu Mitmenschen zu tun haben. Und Jesus verweist ihn auf diese sogenannte 2. Tafel. Und jetzt für uns wichtig, dass wir das wahrnehmen und hören. Diese alten Gebote, schon mehr als 3000 Jahre alt, sie gehen uns immer noch an. Da sind immer noch gute Gebote. Das ist das, von dem Jesus sagt, der gute Gott, der allein gut ist, der hat auch gute Gebote gegeben. Und ich halte es für entscheidend, merke das in meinem Leben und auch im Leben von anderen, die auch mit Jesus unterwegs sind, ist es entscheidend, welchen Blick hast du auf diese Gebote. Das ist übrigens auch entscheidend im Blick auf Kindererziehung. Welchen Blick haben die Kinder auf das, was die Eltern so sagen? Gehen sie davon aus, die Eltern meinen es gut? Oder haben sie so ein Misstrauen, meine Eltern meinen es nicht gut mit mir? Wenn Gott Gebote gibt, dann nie als Einengung deines Lebens, sondern als Lebensermöglichung. Ich habe gestern eine Comedy geguckt im Fernsehen und da hatten Leute Langeweile und sie haben ein Spiel gespielt ohne Regeln. Oder vielleicht kennt ihr Calvin und Hobbes, die spielen Calvinball. Calvinball ist auch ein Spiel ohne Regeln. Macht das Spaß? 5 Minuten lang. 5 Minuten lang macht das Spaß. Und dann endet es meistens in Streitigkeiten. Regeln sind ja nicht schlecht. Ist doch gut, dass es beim Fußball Regeln gibt. Wir sind doch hoffentlich dankbar über die Regeln im Straßenverkehr. Also ich bin von Herzen dankbar, dass ich davon ausgehen kann, es kommt mir keiner auf meiner Fahrbahn entgegen, weil er sich heute mal nach links fahren fühlt. Es ist gut, dass es Regeln gibt. Und es ist gut, dass es auch Regeln gibt für unser Zusammenleben. Und einfach so zum Deutlichmachen, stellt euch vor, wie diese Welt sich positiv verändern würde, wenn auch nur jeder Zweite sich an die 10 Gebote halten würde. Das heißt ja dann auch umgekehrt, du wirst nicht angelogen. Du müsstest nicht hier sitzen und dich fragen, oh, habe ich zu Hause ein Fenster aufgelassen oder die Tür auch abgeschlossen, weil keiner klaut. So what? Egal. Also, diese Welt wäre ein besserer Ort, wenn Menschen sich mehr daran orientieren würden. Und es ist wichtig, dass du als Christ erkennst, es ist Gottes gute Ordnung. Nicht um dich zu knechten, nicht um deinen Gehorsam zu testen, sondern es ist einfach gut. Es ist eine gute Gebrauchsanweisung für das Leben. Und Jesus verweist diesen Fragesteller auf diese gute Gebrauchsanweisung Gottes. Kommen wir zum 2. Punkt, die falsche Einschätzung. Die Antwort des Mannes überrascht. Er sagt, Lehrer, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Und wir haben keine Veranlassung zu glauben, dass er das nicht so meinte. Doch, genau so meint er das. Er kann mit gutem Gewissen sagen, dass er in seinem bisherigen Leben ohne Raub, Mord, Ehebruch, Diebstahl oder Meineid gelebt hat. Er war ein Gerechter. Jesus sagt es auch mal völlig ohne Ironie, als man ihm vorwirft, dass er mit den Sündern isst, dass der Arzt nicht für die Gesunden da ist, sondern für die Kranken. Und er sagt, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Die Gerechten sind nicht die Sündlosen. Also kein Jude damals, auch dieser junge Mann war der Meinung, er ist sündlos. Aber er war der Meinung, ich habe mich in einer guten Weise an diese Regeln gehalten. Paulus schreibt im Philipperbrief über sein Leben, bevor er Christ wurde, Folgendes. Ich war untadelig, gemessen an der Gerechtigkeit, die im Gesetz gefordert ist. Ein steiler Satz. Untadelig, gemessen an der Gerechtigkeit, die im Gesetz gefordert ist, und das schloss die 10 Gebote ein. Paulus konnte schreiben, ja, so einer war ich. Ich war, hätte Paulus gesagt, und hätte dieser junge Mann wahrscheinlich auch gesagt, ich war auf dem Weg in den Himmel, ich war auf einem guten Weg. Und Jesus widerspricht diesem Mann nicht. Er sagt nicht, was bist du für ein Hochstapler, was bist du für ein Heuchler, was bist du für einer? Ich sag dir erstmal, was du für ein Sünder bist. Nein, Jesus lässt es zunächst mal stehen. Ja, schön, freue ich mich, dass du dich an diese Gebote in deinem Leben bis jetzt gehalten hast. Herzlichen Glückwunsch, das ist gut. Und doch stimmte ja etwas an dieser Gleichung nicht. Matthäus erzählt uns diese Geschichte auch und ergänzt an dieser Stelle einen kleinen Satz, als Jesus ihm das so sagt und der Mann dann sagt, das habe ich alles gehalten, fügt er hinzu, dieser Mann, der zu Jesus kommt, was fehlt mir noch? Das heißt, er hat ja doch vorher das schon gewusst. Er hat ja vorher diesen Weg gelebt und er hat ja dann vorher gespürt, irgendwie, weiß nicht, stellt mich nicht so richtig zufrieden, dass irgendwas stimmt hier an diesem Ganzen nicht, wie ich das so lebe und denke. Und deswegen geht er ja zu Jesus. Und Jesus sagt es ihm dann, das finden wir auch bei Markus, dass er ihm sagt, eins fehlt dir noch. Was hat ihm gefehlt? Hatte er vielleicht ein Gebot übersehen? Ist da noch ein Gebot, was er auch halten muss? Hat er vielleicht kein Gebot übersehen und es ging einfach um mehr Einsatz, sich noch mehr anstrengen? So wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die dann den Zehnten gaben, auch von Minze und von Dill und von Kümmel. Noch mehr rituelle Waschungen, haben wir auch schon mal drüber geredet. Nein, was ihm fehlt, ist nicht ein weiteres Gebot, sondern das alles entscheidende Gebot, nämlich die Liebe zu Gott. Und das macht die Bibel an vielen Stellen deutlich, wenn die Liebe zu Gott fehlt, dann fehlt das Fundament. Einige von euch haben schon mal gebrauchte Häuser gekauft oder haben das vielleicht irgendwann mal vor. Und wenn ihr mal wieder vorhabt, ein altes, gebrauchtes Haus zu kaufen, guckt vor allen Dingen danach, ob es ein Fundament hat. Ein fehlender Dachziegel, kaputte Fenster, kaputte Heizung, alles reparierbar. Wenn das Fundament fehlt, dann habt ihr ein Problem. Das ist nicht was am Rand, sondern das ist das Zentrum und die Mitte. Und interessant finde ich, wie Jesus jetzt damit umgeht. Er hätte ihm ja sagen können, pappalapapp, dir fehlt die Liebe zu Gott. Macht er aber gar nicht. Jesus geht mit ihm einen Umweg. Und er sagt ihm den Satz, den wir am Anfang schon mal gesehen haben, geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und du wirst deinen Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Drei Dinge verlangt Jesus also, verkaufe alles. Das ist keine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, wie es euch am Anfang ging, als ich den Satz so in den Raum gestellt hatte. Das ist eine Zumutung. Alles verkaufen heißt ja nicht nur, ihr werdet das alles los, sondern das heißt ja auch, ihr gebt alle Sicherheit. Das heißt ja auch, ihr verlasst euch ganz darauf, dass Gott euch irgendwie dann versorgt. Das ist ein gewaltiger Schritt. Und ich finde es wirklich faszinierend, wenn Menschen diesen Schritt gehen. Wenn sie bereit sind, das zu tun. Also ich würde mich da wirklich schwer mit tun. Also ein gewaltiger Schritt. aber auch ein Schritt in die Freiheit, oder? Es gibt diesen Satz, Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Ja, so ist das. Ein Schritt in die Freiheit. Das werden wir nächste Woche uns miteinander anschauen, wenn Jesus dieses Thema mit seinen Jüngern dann nochmal vertieft. Also, verkaufe alles, gib es den Armen, da hat der Mann nicht geschluckt. Das gehörte damals mit dazu, es gab keine Sozialversicherung. Man gab Almosen, davon lebten die Armen, das war ihm vertraut, da hat er sich nicht drüber gewundert. Und trotzdem ein Satz, lass uns nochmal drüber nachdenken. Gib's den Armen. Machst du das? Bist du jemand, der bereit ist, dein Geld auch mit Menschen zu teilen, denen es schlechter geht als du? Wir haben hier, ich schließe mich ganz bewusst mit ein, als Pietisten, als evangelikale Christen, einen richtig großen blinden Fleck. Wir haben betont über die letzten Jahrhunderte und auch wir in unserer Gemeinde betonen das immer wieder und das gehört betont, wichtig ist, dass ein Mensch in den Himmel kommt, du brauchst Jesus. Ja. Die Bibel sagt aber auch ganz viel zum Thema Armut und dazu, dass Gott auf der Seite der Armen steht und dass Gott will, dass wir, die wir mehr haben, uns da engagieren. In dem Zusammenhang von dem Lied, das wir eben gesungen haben, Gott wurde arm für uns, das schreibt Paulus im Zusammenhang mit der Opfersammlung für die Christen in Jerusalem und da beschreibt er das so, dass er sagt, Gott gibt den einen viel, damit sie den anderen abgeben. Und vielleicht ist es eines Tages mal umgekehrt. Und wir tun schon eine Menge, das will ich gar nicht kleinreden. Wir sammeln für die Auslandshilfe, wir engagieren uns für Hilfe für Geflüchtete. Das ist alles gut und ich gehe mal davon aus, dass ihr darüber hinaus auch noch Geld spendet. Aber ich glaube auch, und das betrifft auch mich zunächst mal, wir könnten schon auch noch mehr tun. Also eine Kinderpatenschaft kostet 30 Euro, vielleicht 35. Vielleicht kann die Lisa das nicht tun, weiß ich nicht. Vielleicht kriegst du eine Taschengelderhöhung und kannst es dann tun. Aber die allermeisten hier könnten wahrscheinlich eine Patenschaft zusätzlich übernehmen, oder? Ihr werdet es noch nicht mal merken. Das ist für zwei Leute einmal Pizza mit Getränk, dann ist das Geld weg. Gönne ich euch, gönnt Gott euch auch. Aber gönnt's doch auch den anderen. Ausflug zu Ende. Das Dritte, was Jesus diesem Mann sagt, komm, folge mir nach, das ist das Entscheidende. Adolf Pohl schreibt dazu, das eine, das fehlt, ist der eine. Das Verkaufen und die Fürsorge für die Armen hätte diesen Mann nicht ins ewige Leben gebracht. Da ist die Bibel eindeutig. Unsere guten Taten bringen uns da nicht hin, sondern allein, dass wir Jesus nachfolgen. Und dazu beruft Jesus diesen jungen Mann mit erwählender Liebe. Und in diese Jesus-Nachfolge beruft Jesus jeden, auch dich ganz persönlich. Und vielleicht ist dann doch jemand hier, der jetzt spürt, so richtig folge ich Jesus eigentlich nicht nach. Er beruft dich. Und warum? Weil er dich liebt. Weil er dich im Himmel mit dabei haben will. Und dass Jesus zu diesem Mann sagt, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, da sagt Jesus diesem Mann auch, aus Liebe. Er will ja ins ewige Leben. Er will ja in den Himmel. Und Jesus erkennt, er ist falsch abgebogen auf dem Weg. Und jemand, der falsch abgebogen ist, diesen Weg weitergehen zu lassen, um ihn nicht zu verwirren, nicht irgendwie traurig zu machen, das ist keine Liebe. Liebe ist, diesem Mann zu sagen oder dieser Frau, die falsch abbiegt, ja, schön, dass sie nach Adolf wollen, aber da ist der Weg. Und Jesus sieht das bei diesem Mann. Er sieht, dass seine Selbstanschätzung ihn getrogen hat. Und das deckt Jesus hier auf, um diesen Mann zu retten. Worin hatte er sich geirrt? Darin, dass er dachte, er hätte alle Gebote erfüllt. Ja, die im zwischenmenschlichen Bereich, das hat Jesus ihm zugestanden. Aber das entscheidende Gebot von den 10 Geboten steht ganz am Anfang. 2. Mose 20, Vers 1. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Oder positiv formuliert mit 5. Mose 6, Vers 5, darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Es Jetzt komme ich nochmal zu dem Umweg, den Jesus mit ihm geht. Ich glaube bestimmt, wenn Jesus diesem Mann gesagt hätte, das, was dir fehlt, ist die Liebe zu Gott, hätte er gesagt, nein. Nein, ich liebe Gott. Jesus, du tust mir Unrecht. Ich liebe Gott. Und wenn Jesus ihm dann gesagt hätte, aber da steht er mit ganzem Herzen und so, hätte er gesagt, ja doch, ich, ja. Er hat in dieser Selbsttäuschung, glaube ich, gelebt. Und deswegen geht Jesus mit ihm diesen Umweg und deckt über diesen Umweg auf, wen er wirklich über alles liebte, seinen Besitz. Wem er wirklich diente, seinem Besitz. Und worauf er sich wirklich verließ, seinen Besitz. Und seine Reaktion, er ging ja traurig weg, weil er reich war, zeigt, wer sein Gott war. Worauf verlässt du dich? Was würde Jesus dir sagen? Wir sind ja ganz schnell bei dieser Geschichte und ich auch, dass wir sagen, ja, das hat Jesus ja nur diesem Mann gesagt, mich geht das nichts an. Ich weiß es nicht. Es kann gut sein. Vielleicht ist Geld für dich überhaupt kein Problem. Psalm 62, Vers 11 steht es, glaube ich, da steht, fällt dir Reichtum zu, dann häng dein Herz nicht dran. Da steht nicht, fällt dir Reichtum zu, weg damit. Ja, nimm's, aber häng dein Herz nicht daran. Und in dem Moment, wo du dein Herz daran hängst, muss Jesus dir dann auch sagen, weg damit, verkaufe das. Martin Luther hat es so formuliert, alles, woran dein Herz hängt, das ist dein Götze. Nochmal, das kann Geld sein. Ich kann es für dich nicht beantworten. Es kann aber auch deine Familie sein oder deine Freunde oder deine Karriere oder dein guter Ruf oder schlicht und ergreifend Bequemlichkeit. Es gibt noch ganz viele andere Dinge. Und die Frage ist, woran hängt dein Herz? Und diese Geschichte steht auch in den Evangelien, weil Jesus dir, und ich gucke auch rein, mir den Spiegel vorhält und wir da reingucken sollen und uns fragen sollen, sind wir auch wie dieser reiche junge Mann? Sind wir auf der Suche nach ewigem Leben, sind aber falsch abgebogen? Und dann ruft Jesus dich und mich zurück auf den richtigen Weg. Und dann will er uns dazu befreien, bei ihm das Leben zu finden, Gott und den Nächsten wirklich zu lieben. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir drittens so kurzsichtig wie dieser Mann und haben so eine kurzsichtige Hoffnung. Denn er hat sich einen Schatz auf Erden gesammelt und den Schatz im Himmel verpasst. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 21, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Kann man rumdrehen. Wenn du deinen Schatz verloren hast, frag dich, wo ist mein Herz? Was ist mir wichtig? Und dann findest du auch deinen Schatz wieder. Und der Mann, der hier vor Jesus steht, sein Schatz ist eindeutig sein Vermögen. Er sichert ihm ein bequemes Leben, es gibt ihm Sicherheit in diesem Leben. Und das war es dann aber auch schon. Wie lange wirst du deinen Reichtum genießen? Jeder kann das mal selber ausrechnen. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland ist bei Männern 78, da sind einige schon drüber. Freut euch, dass ihr noch lebt. Und für Frauen 83,5. Die Lisa hat bessere Chancen, also die Lisa ist, glaube ich, weil sie jung ist und die Medizin Fortschritte gemacht. Ich glaube, du darfst mit 93 oder so rechnen. Und jedes Baby, was heute geboren wird, jedes zweite wird wahrscheinlich 100. So, Lisa, du wirst 16, du wirst 96, ich mache es mir ein bisschen einfach. 80 Jahre kannst du dein Reichtum noch genießen, abzüglich der Jahre, wo du noch nicht geerbt hast. Okay. Klingt das gut? 80 Jahre Reichtum genießen schon, ne? Einer meiner Kinder hat mal, als sie noch Teenager waren und bei mir zu Hause lebte, am Tisch gesagt, ach Papa, weißt du, wenn ich ehrlich bin, ich wäre schon gern reich. Ich habe gesagt, ja, ich auch. Reichtum ermöglicht unglaublich viel. Geld ist ein guter Diener, kommen wir nächstes Mal nochmal zu, aber kein guter Herr. Adolf Pohl schreibt dazu, die Ansprüche, die der Reichtum an diesen Mann stellte, zwangen ihn, sein leeres Leben weiterzuführen. Was für ein trauriger Satz. Ich führe ein leeres Leben und muss dieses leere Leben weiterführen, weil mein Herr mich dazu zwingt und mein Herr heißt mein Reichtum. Ich schließe mit dem Blick auf einen ganz anderen Mann, von dem Jesus in einem Gleichnis erzählt. Da geht es auch um einen Schatz und es geht um alles Verkaufen. Ihr werdet merken, wie anders das hier passiert. Jesus erzählt: Mit der Gottesherrschaft ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Das war's schon, diese kleine Geschichte. Ein Schatz wird entdeckt und dieser Mann will diesen Schatz unbedingt haben und er muss dafür alles verkaufen und das fällt ihm überhaupt nicht schwer. In seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß und kaufte den Acker, weil er diesen Schatz haben wollte. Weil er wusste, dieser Schatz, der wiegt das alles auf, was ich da jetzt an Plunder verkauft habe. Ich will diesen Schatz haben. Nochmal aus einer Auslegung: Angesichts des großen Schatzes fiel ihm sein Zeug gewissermaßen aus den Händen. Das finde ich eine sehr schöne Formulierung. Es fällt ihm aus den Händen. Es ist nicht mehr wichtig. Wichtig ist dieser Schatz. Ohne Bild: Das ewige Leben ist allen Einsatz wert. Es ist so überragend wertvoll, dass alles andere dagegen wertlos wird. Paulus schreibt dann auch im Rückblick auf sein Leben als Pharisäer und als er dann Jesus kennengelernt hatte: Ich erachte das alles, wörtlich übersetzt, muss man übersetzen, für Scheiße. Entschuldigt, es steht so in der Bibel. Das Wort gebraucht Paulus hier. Alles Mist, was da vorher war. Im Vergleich zu dem, was ich jetzt habe. Und ich empfinde das für mich schon als wirkliche Anfrage: Wie geht's mir damit? Haben wir noch ein Bewusstsein dafür, welch unglaubliches Geschenk und welch großen Schatz wir haben, wenn wir ewiges Leben haben? Und dass das jedes Opfer wert ist. Ich lese und ich ermutige euch auch dazu nochmal das Gebetsheft von Open Doors fast jeden Morgen und bin ganz oft beschämt. Da gibt es Menschen, denen muss man nicht sagen, verkauf alles, was du hast, sondern denen nimmt man es einfach weg. Da werden Häuser angezündet, da wird Besitz enteignet, da werden Menschen ins Gefängnis gesteckt und die allermeisten würden dem entgehen, wenn sie einfach sagen würden: Na, so wichtig ist mir das mit dem Glauben jetzt auch nicht. Dann würden die Nachbarn sie in Ruhe lassen, dann würden die Behörden sie in Ruhe lassen. Mich beschämt das, wenn ich das lese und dann frage ich mich: Und ich? Wie wichtig ist mir das? Und wir reden heute Morgen vom Thema her nicht darüber, dass du dein Leben geben sollst, sondern nur dein Geld oder was dir sonst wichtig ist. Es geht um die langsichtige statt die kurzsichtige Hoffnung. Nicht um die paar Jahre hier auf der Erde, sondern um die Ewigkeit. Das stellt uns diese Geschichte, denke ich, sehr deutlich vor Augen. Was kannst du mitnehmen? Dass Reichtum wahren Glück im Weg stehen kann und dass dieses wahre Glück nur bei Jesus zu finden ist. Und wir haben gesehen, die wichtigste Frage ist die nach dem ewigen Leben. Das ist die Frage, die du stellen musst und vor allen Dingen brauchst du auf diese wichtigste Frage eine tragfähige Antwort. Wir haben gesehen, Selbstbetrug wäre: Ich schaffe das durch Anstrengung. Es ist gut, wenn du dich an die Gebote hältst, aber das bringt dich nicht in den Himmel. Und das Dritte, was wir gesehen haben: Du brauchst eine langsichtige Hoffnung, die sich auf den Himmel richtet. Nicht auf Irdisches wie Reichtum. Und lass nicht zu, dass dein Reichtum oder deine Familie oder dein Ansehen oder deine Bequemlichkeit oder was auch immer dich vom Himmel trennt. Ein Ausleger schreibt zu dieser Geschichte, die wir uns heute angesehen haben: Es ist eine der traurigsten Geschichten in den Evangelien. Ja, warum? Er geht wieder. Und er geht nicht so hier, ne? Er geht traurig. Er weiß, was er verliert. Und ich kann mir gut vorstellen, er hat in der nächsten Nacht nicht gut geschlafen, weil ihm das nachging. Aber er hat auch den Weg anscheinend nicht wieder zurückgefunden zu Jesus. Also lass nicht zu, dass dich was auch immer vom Himmel trennt, sondern folge Jesus entschieden nach. Denn, das haben wir hoffentlich auch gesehen, es lohnt sich. Lasst uns beten und wenn es geht, bitte entstehen. Vater im Himmel, danke für dieses Geschenk, was du uns machst, für diesen Schatz im Acker, für die Perle, für das ewige Leben. Und wir haben heute einen Mann kennengelernt, der ganz nah dran war, der die richtige Frage gestellt hat, der in den Himmel wollte, der sich angestrengt hat auf diesem Weg und auch schon ein ganz gutes Stück vorangekommen war und der trotzdem falsch abgebogen war. Ihm fehlte die Liebe zu dir. Ihm fehlte, dass er wirklich mit ganzem Herzen dir nachgefolgt ist. Und du hast ihn, Jesus, eingeladen damals in die Nachfolge. Er hätte dein Jünger werden können. Er hätte dafür seinen Reichtum loslassen müssen, aber er hätte einen unglaublichen Schatz gefunden. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns das ganz tief ins Herz hineinschreibst, dass uns das nicht passiert, sondern dass wir, wenn wir mit dir unterwegs sind, weiter auf diesem Weg sind und dass wir wirklich erkennen, welch unglaublicher Schatz das ist. Und es ist gut, Herr, dass du auch uns liebst, so wie diesen Mann damals, und dass du uns dabei haben willst in deinem Reich. Amen. Amen. Vermutlich singen wir, ne? Wir singen.